Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik und des Online-Magazins Internationale Politik Quarterly. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Der Bundestag hat vor einiger Zeit ziemlich kontrovers über die Frage diskutiert, ob es einen Parlamentspoeten oder eine Parlamentspoetin braucht. Und die Bundesgartenschau, die macht es jetzt einfach. Die eröffnet heute in Mannheim und das erste Mal gibt es einen Hausdichter. Das ist José Oliver aus dem Schwarzwald. Der ist gleichzeitig der Präsident des Deutschen Schriftstellerverbands PEN. Martin Bialecki, wenn Sie das hören und sich einen rezitierenden Poeten zwischen Blumen vorstellen, hätten Sie dann gerne auch einen Hausdichter?
Absolut. Absolut. Ich bin zwar froh, wenn ich meinen Balkon irgendwann bepflanzt bekomme dieses Jahr, aber doch einen Poeten dazu zu haben, ganz wunderbar.
Der darf dann vielleicht immer nur morgens von 8 bis 10, bevor sie aus dem Haus gehen und dann abends nochmal, wenn sie zurückkommen und dann nerven die Nachbarn.
Ja, der müsste ein bisschen früher dran sein, weil ich relativ früh unterwegs bin, aber dann darf er sehr gerne.
Martin Bialecki hier bei uns heute Mittag im Studio und wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages. Schön, dass Sie zuhören. Martin Bialecki ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik und des Online-Magazins Internationale Politik Quarterly und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Jack T. ist der mutmaßliche Leaker, der die Geheimdienstdokumente in Chats verbreitet haben soll, vom Pentagon unter anderem, der ist festgenommen worden. Er ist Angestellter auf einer amerikanischen Militärbasis mit Zugang zu Datenbanken mit streng geheimen Dokumenten. Jim Himes, Mitglied des Geheimdienstausschusses im US-Parlament, der hat ihn auf CNN so eingeordnet.
This is apparently, allegedly, a 21-year-old kid, Air National Guardsman, who was trying to impress his friends. This is not exactly Beijing and Russia's best cyber operators doing here.
Sie lachen, Martin Bialecki. Er sagt, ich übersetze noch mal kurz, ein 21-jähriges Kind, das seine Freunde beeindrucken wollte, kein Cyber-Experte aus Peking oder Russland. Ist also alles halb so schlimm, Martin Bialecki?
Ja, das hätte der gerne. Hätten die Amerikaner auch gerne. Es ist in der Tat besser so, als wäre es jetzt ein ausländischer Geheimdienst gewesen aus amerikanischer Sicht. Auch besser aus amerikanischer Sicht, dass es eben nicht nochmal ein Edward Snowden ist oder jemand anders, der hochbefähigt mit einem gezielten Interesse da unterwegs gewesen wäre, sondern offensichtlich jemand, dem es eben vor allem um sich geht und um seine Freunde, die irgendwie seine Jungs, die er da beeindrucken möchte. Das macht aber das Ausmaß dieses Leaks nicht besser und die Katastrophe vor allem für die Verbündeten oder für die vermeintlichen Verbündeten auch nicht kleiner. Ne? Da gibt es eine Menge böser Konsequenzen, wenn die Ägypter sich jetzt vorhalten lassen müssen, ihr tut so, als seid ihr unser bester Freund, also aus Washingtoner Sicht. In Wirklichkeit vertickt ihr aber oder wollt verticken riesige Mengen an Waffen an die Russen. Also was denn nun? Und da gibt es noch andere Beispiele. Also das ist naheliegend, der Versuch, das runterspielen zu wollen, aber das ist schon ein richtig dickes Ding nach wie vor.
Wir haben heute in der Redaktion diskutiert, weil Sie gerade Edward Snowden angesprochen haben und da auch klar gesagt haben, von der Qualität ist dieser mutmaßliche Leaker, muss man ja sagen, nicht. Und man hat schon auch gesehen, es ist kein hochrangiger Mitarbeiter, der diese Dokumente leaken konnte, aber wir haben uns heute in der Redaktion gefragt, ob man so jemanden trotzdem Whistleblower nennen darf. Was würden Sie sagen, ist ein zu großer Begriff?
Finde ich schon. Also Whistleblower ist ja so fast eine Art Ehrentitel, würde ich zumindest so denken, weil dass hier jemand ist, eine Person ist, die mit dem Interesse Informationen durchsticht, dass eben ein Skandal aufgedeckt wird, dass eine Öffentlichkeit informiert wird etc. Das ist in dem Fall gar nicht so. Ne? Das ist ein 21-jähriger Guardsman aus Massachusetts, wo man sich ein bisschen fragen muss, wie um Gottes Willen kommt denn dieser Mensch an so viele Dokumente eigentlich ran, der aber halt in einem Chatroom unterwegs war, in so einer Art, das hat ein Kollege geschrieben vor ein paar Tagen, so digitale Herrenumkleide, ja, wo es wüst zugeht, wo auch mal rassistisch und natürlich auch wieder antisemitisch dann rumgepöbelt wird und wo man gern mit Waffen umgeht und über den Krieg spricht und so. Und dann kommt eben dieser junge Mann daher und meint, jetzt möchte ich aber mal so richtig was zeigen. Ja. Und ich habe hier die ganz heißen Dokumente. Und der hat das erst übersetzt und alles da selber reingeschrieben und das hat wohl nicht gereicht. Da haben seine Jungs irgendwie nicht adäquat darauf reagiert. Und dann kamen die richtigen Dokumente, ne, über 100. Und da wurde es über den Discord-Chat dann eben immer mehr verbreitet, bis dann die Washington Post drauf kam. Ja, bemerkenswerterweise sind nicht die Geheimdienste selber zunächst mal.
Stimmt, die haben es dann, glaube ich, erst verstanden, als es dann schon beim Chat Telegram angekommen war.
Genau.
Sie haben jetzt gerade ein Beispiel aus diesen Inhalten schon genannt. Ägypten soll mit Russland über die Lieferung von 40.000 Raketen und Artilleriegeschossen verhandelt haben. Es gibt noch andere Beispiele, wenn ich mich richtig erinnere, Serbien, was eigentlich als pro-russisch gilt, was aber wiederum in die andere Richtung dann geht und doch der Ukraine Unterstützung zugesichert haben soll. Denken Sie, dass diese Inhalte, da wird ja auch weiterhin geprüft, ob die dann auch so wasserfest sind, ne? Aber dass diese Inhalte die politische Weltlage da nochmal in Unordnung bringen? Oder ist das so ein kleiner Piekser und dann war es auch schon okay?
Ich glaube, es ist mehr als ein kleiner Piekser, aber ich glaube auch nicht, dass es die Weltlage verändern wird. Ich glaube, dass das in ein paar Tagen, ein paar Wochen vorbei sein wird. Da wird man nichts mehr drüber lesen. Da wird hinter den Kulissen ganz viel versucht werden, das auszuräumen, zu begradigen, zu glatt zu bügeln, wie es eben geht. Ich glaube aber nicht, dass sich das grundsätzlich neu sortiert. Ein paar Dinge, Sie haben Serbien angesprochen, fand ich schon sehr interessant, weil man das eben so nicht erwartet hätte. Aber die Amerikaner spionieren eben über allen nach. Ne? Und das machen andere Dienste auch so gut, wie sie es können. Das erreicht eben nur ganz selten, wie in dem Fall jetzt mal so ganz groß, dann ist nicht der Öffentlichkeit. Aber passieren tut es, glaube ich, einfach ständig.
Jetzt ist einer gerade nicht in den USA, der aber natürlich auch dazu befragt wird, und zwar US-Präsident Joe Biden. Der ist ja gerade in Irland unterwegs seit einigen Tagen und er hat vor JournalistInnen sich auch geäußert. Eigentlich nur, das war so eine kurze Situation, wo er eigentlich mit anderen Themen beschäftigt war, aber eine Frage hat er dann doch beantwortet und er hat gesagt, dass er not concerned sei über die Leaks, also nicht beunruhigt. Wie glaubhaft ist das?
Das würde ich an seiner Stelle auch sagen. Das ist halt immer ein bisschen schlecht, wenn man so weit weg von zu Hause ist, wenn sowas Großes losbricht, ne, als Präsident. Ich glaube, in dem Moment, wo klar war, es ist eben keine Einmischung eines ausländischen Geheimdienstes gewesen, war das für das Weiße Haus, war es für die Dienste tatsächlich eine eindämmbare Katastrophe. Also nicht so schlimm, wie man am Anfang vielleicht gedacht hat. Wobei man auch fairerweise sagen muss, wir wissen ja, oder auch die Dienste wissen nicht, sagen sie auch selber, was noch alles draußen ist und was noch alles kommt. Weil die eigentliche Quelle kann ja nicht dieser 21-Jährige in Massachusetts sein. Das kommt ja irgendwo anders her. Und das, soweit ich weiß man bisher nicht, wo eigentlich der Ursprung eigentlich liegt.
Und genau, die Frage, die dahinter steht, wie kann ein 21-Jähriger an solche Dokumente kommen? Kann natürlich auch sein, dass die einfach da rumliegen und die USA da mal auch nochmal die Sicherheitslage ein bisschen checken muss.
Es gibt in den USA 1 Million Menschen, die Zugang zu Top-Secret-Dokumenten haben. Und das ist vielleicht ein bisschen viel.
Martin Bialecki, klare Ansage hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe hier ein Bild eines sogenannten MiG-29 Kampfjets mitgebracht. Das ist ein Militärflugzeug sowjetischer Bauart mit so leicht abgeschrägter Schnauze. Und Martin Bialecki, Sie haben gerade, als ich es Ihnen kurz vor Beginn dieses Themas gezeigt habe, auch direkt reagiert. Was haben Sie gesagt?
Einsitzig 2 Triebwerke.
Glaube ich. Haben Sie verschiedene Bauarten gelernt, wie so Vokabelkarten? So aus der Pistole geschossen kam das?
Das kam tatsächlich relativ spontan. Nein, ich bin überhaupt gar kein Waffenexperte. Das liegt jetzt witzigerweise daran, dass wir ja die IP, also von meiner Zeitschrift auch Fotos suchen, dann zu den Texten und zwangsläufig uns manchmal in einem etwas engen Kanon bewegen und da gehören eben Kampfflugzeuge dann auch dazu. Deswegen.
Also ein guter Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, der sogar ganz genau auf die Bildbeschreibungen achtet und ja, das Wissen mit uns teilt. Vielen Dank dafür. Und genau, wir möchten über die MiG-29 sprechen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will nämlich heute formal bestätigen, dass 5 dieser MiG-Kampfjets aus Polen zur militärischen Unterstützung in die Ukraine exportiert werden können. Und Deutschland muss da zustimmen. Das klingt ja erstmal ein bisschen verwirrend, weil diese Flugzeuge aus früheren DDR-Beständen kommen. Pistorius sagt aber, das ist nicht als Kursänderung zu verstehen im Hinblick auf westliche Kampfflugzeuge. Martin Bialecki, geben Sie ihm da recht, was diese Frage nach der Kursänderung angeht?
Ja und nein. Es ist keine Kursänderung in Bezug auf westliche Flugzeuge wie, sagen wir mal, eine F-35 oder wie auf den Eurofighter oder so, weil der große Unterschied zum MiG ist, dass diese Flugzeuge bis weit nach Russland auch eindringen könnten. Das kann und soll die MiG ganz ausdrücklich nicht. Das ist ein Flugzeug, was sich vor allem eignet für den Luft-Luft-Kampf und für Luft-Luft-Raketen etc. Also ein völlig anderes Einsatzgebiet hat als westliche, original westliche Flugzeuge. Insofern ist es keine Kursänderung. Ich glaube auch nicht, dass es zu so einer Kursänderung kommen wird. Aber Es ist im Vergleich zu dem, was die Bundesregierung zum Beginn dieses Krieges gesagt hat und auch noch vor ein paar Monaten, was die Mix anbelangt, durchaus eine Kursänderung. Die hat sich auch angedeutet, das ist jetzt nicht irgendwie über Nacht geschehen, sondern dass man sich, wenn man auf eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik Wert legen möchte, nicht dagegen sperren kann, als deutsche Bundesregierung zu sagen, ja, liebe polnische Freunde, wir müssen, wenn ihr der Ukraine helfen wollt, wollen wir das natürlich auch und deswegen sagen wir nicht nein. Das hat sich nun angedeutet und ist auch vollkommen richtig so.
Der Chef der Linksfraktion, Dietmar Bartel, wird Ihnen da widersprechen. Der nennt diese Zustimmung fatale Entscheidung und sagt, dass die Bundesregierung damit eine selbstgezogene rote Linie überschreite. Was entgegnen Sie ihm? Wo ist denn da diese rote Linie dann jetzt?
Ja, die sehe ich nicht. Das ist aber das übliche Argumentationsmuster der Linken. Die sagen bei jedem, also schon beim ersten Helm hieß es ja, dass da irgendwie Öl ins Feuer. Es geht nicht anders, als die Ukraine dazu zu befähigen, sich selber so gut verteidigen zu können, wie es irgendwie geht. Und dafür braucht man eben bei dieser gewaltigen Streitmacht, die Russland da aufbietet und immer neue Heerscharen da in die Schlacht schickt, braucht man einfach auch Flugzeuge. Das hilft nun nichts. Und wenn es diesen Weg gibt, der keinerlei rote Linie überschreitet aus meiner Sicht, dann ist das der richtige.
Wir haben jetzt im vergangenen Jahr ja immer wieder über rote Linien auch diskutiert und auch, es ging oft um die Frage, ist da jetzt eine rote Linie auch erreicht, zum Beispiel wenn wir Waffen liefern und da wurde ja auch oft schon bemängelt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz diese roten Linien einfach nicht so klar kommuniziert, weil er sehr viel zögert, weil er dann erst Nein sagt, dann Ja sagt. Was wäre denn Ihre persönliche rote Linie? Haben Sie da eine? Haben Sie darüber nachgedacht?
Darüber habe ich offen gestanden nicht nachgedacht. Ich glaube, dass deutsche Kampfflugzeuge schon so eine rote Linie wären, weil man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie weit man tatsächlich geht. Eine rote Linie wäre natürlich auch, selber Truppen zu entsenden oder sich aktiv an diesem Kriegsgeschehen zu beteiligen, richtig Kriegspartei zu werden. Nun haben wir eine Haltung und eine Position, einen Standpunkt als Deutschland, oder was heißt wir, die Bundesregierung hat ihn und vertritt ihn auch immer klarer und immer eindeutiger. Und daran möge sie sich halten. Ja? Also dass man nun selber entsenden würde, das glaube ich einfach überhaupt gar nicht. Das wäre wirklich eine rote Linie.
Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitung Internationale Politik, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Heizwende ist in aller Munde und es macht ziemlich großen Spaß, sich durch die Werbung von verschiedenen Technikkonzernen zu klicken.
Grünes Teil, natürlich geil, raffiniert, optimiert.
Energieeffizient heizen mit smarten Wärmepumpen.
Ja, und so gut die Wärmepumpen beworben werden mit einem Rap, also Sie dürfen sich, Herr Bialecki, da vorstellen, so verschiedene Männer in verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, so Blaumännern, die im Garten eine Wärmepumpe besitzen sozusagen. Tatsächlich, da sitzt einer drauf, der andere präsentiert. Okay, ich höre schon auf mit der Beschreibung. Aber so gut oder vielleicht auch witzig oder zumindest gesprächswertig diese Wärmepumpen beworben werden, so unklar ist es, ob diese coolen grünen Teile irgendwie in Zukunft eingebaut werden können. Der Verband Sanitär, Heizung und Klima sagt, wenn wir bis 2030 dieses Ziel erreichen sollen, 6 Millionen Wärmepumpen einzubauen, dann brauchen wir 60.000 zusätzliche Monteurinnen und Monteure. Und die fehlen aber extrem, nicht nur in diesem Sektor, sondern allgemein bei Jobs, die irgendwas mit dem Festmachen für die Klimakrise oder dem Schützen gegen die Klimakrise zu tun haben. Das zeigen neue Zahlen, die die Welt erhoben hat. Und Martin Bialecki, wenn die Hersteller es schaffen, witzige oder komische Werbung für Wärmepumpen zu machen. Warum schaffen Sie es nicht, witzige Werbung, ansprechende Werbung für Nachwuchs in diesem sogenannten Klimahandwerk zu machen?
Tja, sollten Sie, ne? Also Marketing ist ja nichts Schlechtes, auch in dem Fall nicht. Wir haben ja einen dramatischen, das ist nichts Besonderes Neues, dramatischen Fachkräftemangel in diesem Land und gerade in dem Bereich, über den wir jetzt reden, ist er natürlich insofern sehr heftig, als irgendjemand diese ganzen guten Ideen, die die Politik sich ausgedacht hat, richtigerweise ja nun umsetzen muss. Und das sind ja nicht nur bei den Wärmepumpen, das ist ja in allen möglichen Sparten sind das ja, sechsstellige Zahlen fehlen da ja an Menschen einfach. Sechsstellige, Hunderttausende wollte ich eigentlich sagen, die nicht besetzt werden können in den nächsten Jahren. Und das ist ein richtig großes Problem. Das hat was mit einer Akademisierung von der Gesellschaft zu tun, dass ein Abitur vermeintlich mehr wert ist als ein anderer Abschluss. Und wenn man nicht studiert hat, wird auf einen runtergeguckt und so. Das ist halt auch politisch befeuert worden in den vergangenen Jahren. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Da hilft nun so eine kurzfristige Kampagne vielleicht ein bisschen was als Pflaster, aber die Probleme sind da eigentlich tiefer.
Ich fand eine Anwerbeidee aus Nordrhein-Westfalen ganz gut. Der Präsident dort von Handwerk NRW, so einem Handwerksverband, der wirbt verstärkt um Fridays for Future-Aktivistinnen und Aktivisten. Also der geht ganz konkret auf die zu und sagt, hey, wenn ihr Klimaretter, Klimaschützer von morgen sein wollt, dann kommt zu uns und macht eben eine Ausbildung in einem Klimaberuf wie Heizungsbauer, Dachdecker, Fassadenbauer, Elektriker. Finde ich eigentlich, wäre doch was, was man auch ein bisschen größer ausziehen könnte.
Ja, das ist eine hübsche Idee. Ich überlege gerade, wie die Bewegung selber oder Mitglieder der Bewegung darauf reagieren würden, ob sie sich da ein bisschen veräppelt oder auf den Arm genommen vorkommen könnten. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht. Also wenn die Grundidee dieser ganzen Kampagne ist, sei Teil der Lösung, finde ich das eigentlich total klug und total richtig.
Ich habe hier mir ein Stichwort notiert, Werbeclaim-Suche. Haben Sie Lust, ein bisschen sich zu überlegen, wie man da vielleicht formulieren könnte? Also dieses, du bist der Klimaretter von morgen, habe ich ja gerade schon genannt. Das wäre vielleicht etwas, weiß nicht, irgendwas mit coolem, geilen Teil, wie aus der Werbung von Beginn. Brauchen wir sowas?
Ich würde es, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig jugendlich machen, weil Jugendliche, wie sie sich ja gar nicht wirklich angesprochen fühlen durch diese Kunstsprache. Ne? Die reden da ganz, ganz anders und fühlen sich dann eher auf den Arm genommen, wenn man da so dann tatsächlich in den vorbei kommuniziert. Tja, wenn mir jetzt ein Claim einfiele, das wäre wunderbar. Ich würde es aber seriöser machen, glaube ich. Ich würde mit den Begriffen arbeiten, mit eben Wärme, Klima, Lösung, wird das positiv aufladen und irgendwie klar machen, es geht hier um was Großes und man kann einfach dazu beitragen, dass es besser wird.
Und mir wurde zugetragen, dass in Ihrem direkten Umfeld es auf eine Art besser wird, weil Sie nämlich familiär gebunden jemanden in der Familie haben, der so einen Klimaberuf wahrscheinlich ergreifen wird. Wollen Sie das teilen?
Ja, gerne. Ich weiß nicht genau, ob mein Sohn, der Älteste, der hat eine Lehre als Zimmermann abgeschlossen, ob er diesen Beruf ergreifen wird, was anders machen wird. Der macht ein duales Studium jetzt drauf, schließt gerade seinen Ingenieur der Holztechnik ab in Leipzig. Das ist deswegen ganz spannend, weil wir haben uns vor ein paar Tagen darüber unterhalten, gar nicht so sicher ist, ob das so ein Klimaberuf zum Beispiel ist, ne? Weil die Probleme dann, wenn man ein bisschen drauf schaut, immer viel komplexer sind, weil Holz, wie altert das, wie sieht das aus, wie lange trägt es, wie verändert es auch eine Optik von der Stadt, wie ganzheitlich müsste man eigentlich auf diesen Bereich Bauen draufschauen, wie mächtig ist da eine Betonlobby etc. Es ist nicht so, dass nur weil es Holz ist, automatisch alles irgendwie prima und ökologisch wäre. Und ob er das dann wirklich wird, ein Zimmermann, das schauen wir dann mal.
Und wir haben es schon angesprochen, die Akademisierung ist ein Teil. Wie war das denn bei ihm konkret, dass er gesagt hat, okay, ich studiere nicht, obwohl Sie haben gesagt, duales Studium, also hat er ja sozusagen studiert, aber er möchte eben diese praktische Komponente noch dabei haben. Vielleicht können wir da dann nochmal einen Aspekt rausziehen für unseren Werbeclaim.
Er hat ganz konkret ein Praktikum gemacht, was man jungen Menschen ja irgendwie, das ist auch nicht so wahnsinnig originell, aber ja immer nur raten kann, geht raus, probiert was aus. Und das hat ihn wahnsinnig überrascht. Er war nämlich bei einem Dachdecker. Und hat da gemerkt, das macht mir absolut Spaß und ich habe überhaupt keine Lust auf irgendwie Hörsäle etc. Und dann ist der Zimmermann noch mal ein bisschen was anderes als Dachdeckerei natürlich und ohne jetzt gegen die Dachdecker irgendwas sagen zu wollen, aber auch anspruchsvoller. Das verschränkt sich bei ihm mit seinem technischen Wissen und großem Interesse. Es gibt da die irrsten Sachen in Digitalisierungshinsicht und so weiter. Also sich Dinge konkret anzuschauen und eben nicht die Uni als das Ziel aller Träume zu sehen, das ist, glaube ich, schon, und auch dafür mehr Werbung zu machen, das wäre, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, weil wir können ja nicht nur alle von Akademikerinnen und Akademikern irgendwie glücklich werden.
Ja, der Verband Sanitär, Heizung und Klima fordert auch ein großes, gut ausgestattetes Kompetenzzentrum für Klimahandwerke. Vielleicht wäre das ja ein erster Schritt, um eben auch Ansprechpartner für Praktikumswillige zu sein oder natürlich auch Ausbildungswillige. Martin Bialecki hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über das Klimahandwerk gesprochen. Martin Bialecki ist mein Gast heute Mittag und er hat etwas mitgebracht, worüber er sich total gefreut hat. Und zwar hat er sich über ein Buch gefreut. Ich nenne auch schon mal den Titel 1913 von Florian Illies. Der Autor selbst, der hat bei uns im Interview vor ein paar Jahren zu dem Buch auch gesagt, irgendwie bin ich doch in völliger Liebe zu diesem Jahr und bin diesem Jahr völlig verfallen. Und sind Sie diesem Buch verfallen oder warum sind Sie diesem Buch verfallen, Martin Bialecki?
Es hat so einen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Parfumsritt durch dieses Jahr. Dass er dem Jahr verfallen ist, das glaube ich sofort. Es gibt ja auch ein bisschen Kritik an dieser Art, Geschichte zu erzählen. Also er schaut auf dieses Jahr 1913 zurück, wo sich unendlich viele Linien in der Literatur, der Architektur, der Musik, der Technik kreuzen, ganz viel aufbricht. Er blendet aber das Folgejahr 1914 komplett aus, wo ja dann der Erste Weltkrieg beginnt und diese großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts ihren Ursprung haben. Nur dieses Ineinander, dieses Können, so schreiben zu können, mit einem so stupenden Wissen, das alles so ineinander zu verschränken, dass man eine solche Lust hat, durch dieses Jahr mit dem durchzugehen in so einer Chronik, das fand ich ganz, ganz großartig.
Oh, ich habe gerade ein neues Wort gelernt, stupend. Das kommt doch, also ich kann nur Spanisch, da heißt estupendo sowas wie toll, oder? Ist das auf Deutsch auch?
Ja,
oder was
also
wollten Sie damit ausdrücken?
Ich kenne kein Spanisch, aber ich meinte ein gigantisches Wissen. Allein der Anmerkungsapparat hinten sind, glaube ich, weiß ich nicht, Dutzende Seiten, was da alles gelesen dafür. Und diese herrlichen Anekdoten, dass man mit Franz Kafka leidet, der für dies Bauer seiner Geliebten oder Angebeteten 200 Briefe schreibt, bevor er sie mal fragt, kannst du eigentlich meine Schrift lesen? Das finde ich halt, das merkt, vergisst man nie mehr sowas und so viele wunderbare Details darin. Das ist ein, also Feuilleton at its best eigentlich und ganz, ganz, ganz großartige Unterhaltung.
Ja, das Feuilleton, das war ja auch total begeistert damals, also Kritik und Publikum eigentlich. Das war 18 Wochen lang auch auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und er hat ja dann sogar auch noch ein zweites Buch geschrieben, 1913, was ich noch erzählen wollte, heißt es, glaube ich. Ich muss sagen, ich habe es angefangen zu lesen, aber es hat mich doch nicht so gepackt und ich habe es weglegen müssen. Wie würden Sie mich denn überzeugen, das jetzt doch nochmal in die Hand zu nehmen?
Mit dem Versuch, sich auf die Figuren zu konzentrieren und eben mit einer ganz großen Distanz darauf zu schauen. Ich finde es extrem gut geschrieben. Ich finde es sehr, sehr süffig. Man kann sagen, ja, er blendet ganz viel Probleme dieser Zeit aus. Ne? Er schaut eben nicht auf die Straßen, er schaut nicht auf eine Sozialgeschichte. Das ist ihm auch zum Teil in den Rezensionen vorgeworfen worden. Aber zweiten Versuch würde ich doch noch mal machen. Ich kam drauf über das dritte Buch, was er dann geschrieben hat, Liebe in den Zeiten des Hasses, was ich noch besser fand, aber das hatte ich jetzt eben aktuell gelesen. Das hat mich so begeistert, dass ich es gerne mitbringen wollte.
Jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass die Feuilletons begeistert waren, dass es auf der Bestsellerliste stand. Ich kenne Menschen, die genau diese Bücher dann nicht aussuchen. Wie treffen Sie da Ihre Wahl?
Ganz genauso. Deswegen habe ich es auch viele Jahre später erst gelesen. Ich lese fast nie irgendwas, was auf Platz 1 oder 2, 3, 4, 5 verfolgt. Das auch nicht mehr. Das habe ich früher beruflich auch viel getan, diese Listen verfolgen. Aber ich wähle nach ganz anderen Kriterien aus. Lasse mich wahnsinnig gerne durch Buchhandlungen treiben etc. Aber nicht nach Bestsellerlisten.
Und was würden Sie teilen, was Sie demnächst lesen werden? Oder lassen Sie sich da auch erst nochmal in der Buchhandlung leiten?
Ja, das ist gestern passiert. Ich bin gestern über eine ziegelsteingroße und auch ziegelsteinschwere Biografie von Susan Sontag gefallen, was ganz lustig war, weil ich gerade an.
Gefallen?
Ja, fast. Also, das ist eine Bibliothek in einem, eine Buchhandlung in einem Keller. Deswegen bin ich da ein bisschen reingestolpert und bin wirklich original auf dieses Buch drauf zugefallen, fast. Und das ist deswegen lustig, weil ich gerade ein Buch lese von Susan Sontag und dachte, so, das ist ein Zeichen. Dieses Buch sollst du jetzt lesen.
Vielen Dank für den Einblick in Ihr Bücherregal, Martin Bialecki. Wir möchten noch mal ganz kurz uns über eine Zahl beugen. Bei der Marke von über 1,4 Milliarden Menschen hat Indien China offiziell als bevölkerungsreichstes Land der Erde abgelöst. Also Indien ist jetzt das bevölkerungsreichste Land. Und der Spiegel, der hat auf dem Online-Portal getitelt, das ist ein Testfall für die Welt. Sehen Sie das auch so, Martin Bialecki?
Nicht ganz, nee. Das finde ich eine etwas merkwürdige Headline, wenn ich das sagen darf. China ist ja seit vielen, vielen Jahren so ein bisschen der schlafende Tiger, ne? Also wird bestimmt mal aufwachen irgendwann und jetzt weiß man nicht so genau, ob man sich das so richtig ganz doll wünschen soll oder ein bisschen Sorge haben soll davor, weil dieses Land halt leider auf dem Weg ist mit dem Nationalismus, den Hindu-Nationalismus, den die Regierung pflegt, in ein richtig, richtig faschistisches Regime rein. Gleichzeitig ist es ein riesiger Markt und da ist man bei einem ähnlichen Problem wie China wieder. Testfall, naja, also das gilt noch ein bisschen abzuwarten, aber das sehe ich eigentlich nicht so.
Martin Bialecki, zum Indien, das jetzt als bevölkerungsreichstes Land der Erde gilt. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik und des Online-Magazins Internationale Politik Quarterly. Herr Bialecki, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Einblicke.
Ganz herzlichen Dank.